So, let's do another episode of Tischlein Deck Dich. This is number 166. I welcome you as your host tonight. I'm Simon. As I like to say my name in German, because of course this should be, dies sollte ein deutscher Podcast sein. Jedenfalls, weil ich diese Folge 160 gerade publizierte und mir gerade eben erst bewusst wurde, wie schön das ist, wie galant und ja, passgenau es jedenfalls ist, dass da diese deutschen erotischen Texte eingeschoben sind zwischen diese längeren englischen Diskursstücke, die jedenfalls den Podcast einhüllen und umschließen. Und damit begrüße ich euch hier, also bei Tischlein Deck Dich. Ich bin euer Host tonight und auch wenn ich schon wieder geraucht habe, muss ich jedoch sagen, ich muss Rede und Antwort stehen. Wir können noch eine Folge einschieben, dachte ich gerade, als ich wieder reinkam vom Balkon. Vielleicht ist das jetzt einfach dieses Werk, dieses Gras-Tagebuch nämlich, das wollte ich schon länger mal als literarisches Werk verfassen, aber habe nie so richtig den Einstieg gefunden, nie so richtig den Zugang. Vielleicht ist das dann jetzt der Gras-Podcast, zu dem das hier zeitweise sich verwandeln kann in dieser diffizilen Transformationsphase, die ich ja letztes Mal schon ankündigte. Und es sind wirklich diffizile Gefilde, in die wir eintauchen. Und da müssen wir politisch bleiben, um wirklich den Kopf, einen kühlen Kopf zu bewahren und erstmal mit der Theorie uns wieder ein bisschen runterzukühlen und hoffentlich, genau, deshalb bei Marx nachlesen. Und einen sehr weisen Ausspruch von Marlon Grohn wollte ich hier nochmal zitieren, beziehungsweise aus dem Gedächtnis referieren, dass nämlich bei jedem Marxisten es ja wohl wahrscheinlich so ist, dass die persönlichen Ticks einen noch stärker beeinflussen als der Marxismus. Man ist einfach so gebildet, natürlich in dieser bürgerlichen Gesellschaft deformiert. Und man reift langsam heran durch Lektüre, durch geistige Arbeit, dialektische Arbeit, Schreibarbeit, Denkarbeit, Lesarbeit, reift man heran zum Marxisten. Aber dieser Marxismus hat trotzdem noch nicht diese Macht über mich und mein Dasein, sondern es ist weiterhin diese bürgerliche Person, die natürlich dieses Citoyen, dieses ungute Gefühl hervorruft. Wer bin ich in den Augen dieser BRD-Mutter, die mich ernährt und beschützt? Und ja, komm, ich habe bisher nichts dagegen sagen. Immerhin mein materielles Überleben, mein Überleben und so war dann doch ganz gut gesichert und einige Luxus-Ausflüge und so weiter auch. Also ja, wie kann ich eigentlich dagegen etwas sagen, wo ich doch Fleisch vom Fleisch der BRD bin? Aber genau, das bringt dieser Ausspruch, dieses Zitat ja nur zum Ausdruck. Man ist trotzdem noch mehr von den Ticks als vom Marxismus beeinflusst. Und da müsste ich jetzt natürlich mal nachsuchen. In der weitere Zusammenhang zu diesem Zitat ist sicherlich auch sehr lehrreich, aber ich wollte das nur einfach zum Ausdruck bringen. Das ist also normal, ist innerhalb des gesunden Rahmens einfach. Man versucht zu gesunden aus dieser einkrankmachenden bürgerlichen Gesellschaft durch den Marxismus, aber da ist man eben ja, auf dem Weg und ist da hegelianisch im Prozess und nie wirklich am Endpunkt am Ziel, sondern es ist ein sich selbst befruchtender, endloser, synthetischer Prozess. Und mit diesen weitschweifigen Worten möchte ich dann den Mittelteil des Podcasts einläuten. Natürlich, diese Geschichte, die Formel war noch übrig, die will ich doch jetzt wirklich mal konzis, zumindest da mal was abschließend zu Ende bringen, von einem zum anderen übergehen, natürlich wie von einem Stein auf den anderen, wie ich da den Bach überquere auf diesen Stein im Wasser. Und so möchte ich das leichtfüßig also hinter mir lassen, diese Frage, diese diffizile Frage, mit dem Spalt zwischen Idealität und Materialität, der mich ja schon in einer der vorigen Folgen so derart außer Rand und Band brachte, mir einfach außer mich schleudert, außer mir eine Raumrakete, Raumkapsel aufgehen ließ Und da so könnte das nachhören, so vor zwei, drei Folgen jedenfalls, der Spalt zwischen Materialität und Idealität. Und wo ist der genau und was bedeutet der? Und also greifen wir zum Text. Zum Text. Andere zu einem Baum weggreifen. Ich ziehe meinen marxistischen Kreis ab. So weit waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Ein Momentchen, liebe Leute. Lasst mich hier mal in Ruhe meine Papiere suchen. Meine Mate-Kanne, mit der ich mir hier nochmal nachdenken wollte. Hier. Da unten steht. Nun. Dieser Text war jetzt ja ganz schön zerstückelt über die letzten Episoden, deshalb seien wir hier konzise, präzise und bündig und schließen das also sauber ab, rechtwinklig. Wobei da noch ein ganzes Kapitel von Robert Musil dran hängt als Zitat. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das ganz vorlesen kann, aber okay. Bringen wir erstmal mein eigenes Produkt jetzt zu Ende, bitte. Meine eigenen, aus mir entflossen, wie entronnen aus den Fingern. Gesagten Worte. Also, so weit waren wir wohl also doch. Jedenfalls wisst ihr, dass ich meinen marxistischen Kreis ziehe und das brachte auch der Abschnitt, der zuletzt gelesen wurde, also zum Ausdruck. Ja, reden wir Tacheles. Der Mensch lebt nicht von Luft allein, auch nicht von Liebe. Was er hingegen braucht, ist Materialität. Nur wo ein Schluck Wasser, Tee oder Kaffee durch die Kehle rinnt, lässt der Durst nach und dringt frisches Lebenselixier in die unheimlich wichtigen menschlichen Zellen, die die Grundeinheiten und sozusagen kleinsten Atome des menschlichen Körpers sind. Nur wenn man was essen kann, entgeht man dem Hunger, im extremsten Falle dem Hungertod. Doch in den meisten Lebenssituationen fällt einem die Abhängigkeit von Materialien ja nicht mal auf, so frei und reichhaltig verfügbar sind alle möglichen Artefakte, die unsere Bedürfnisse, unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Sie füllen die Leere unserer Seelen im entfremdeten kapitalistischen Lebensweg. Aber wenn man sich überhaupt doch mal gewahr werden könnte, was ein Konsum ist, was die Wohltaten dieser oder jener Speise, dieser Behausung, Bedachung, warmen Ofens oder der sanitären Toiletteneinrichtung sind, dann ja wohl in der Liebe. In jenem sagenumwobenen Moment, in dem die menschliche Seele mit allerlei irrealen Vorstellungen und Herzenswünschen nach dem Fortgang der Dinge, nach der mystischen Vereinigung mit der geliebten anderen beschäftigt ist. Hier mag man sich vorstellen, die bewunderte Person, der man vielleicht bisher die eigenen romantischen Gefühle noch nicht adäquat mitteilen konnte, auf einen Spaziergang mitzunehmen, um ihr auf einem Hügel mit Ausblick auf die satten Landschaft unterhalb die eigenen Gefühle und das unvermeidliche Schlottern und Schlittern im Anbetracht ihrer Schönheit und Präsenz mitzuteilen. Oder eben einen Ausflug ins Kaffeehaus zu machen, woran die Kaffeehausszene anschließt. Mit diesen Betrachtungen glaubt der Verfasser zu einem gütlichen Ende der polemischen Streitfragen gelangt zu sein, die dieser Schrift unterliegen, sie gleichsam von innen heraus transformieren und die schwarz auf weiß gedruckten Buchstaben von innen her unter der Papieroberfläche angreifen und korrodieren. Naja, ob Korrosion hier jetzt so der richtige Begriff ist, weiß ich nicht, oder ob das eher mit Metallen das zu tun hat. Chemie war immer mein Hassfach, deshalb erlaube ich mir diese Ungenauigkeit und dieses Unwissen einfach. Aber was ich nice finde, ist, dass ich es jetzt wirklich ausgedruckt vor mir liegen habe und es also wirklich auf Papier steht, endlich, und nicht nur in den Journals. Aber okay, jetzt der letzte Absatz. Im Kaffeehaus also wird der Kaffee erst richtig geschätzt. Ebenso wie der Gehweg ist richtig anerkannt, gewürdigt wird auf dem Nachhauseweg, auf dem die beiden Liebenden anschließend gemeinsam in eins der beiden zu Hause gehen könnten. Ebenso wie die Bettdecke und das Bettgestell erst hier richtig geschätzt und erfahren würden, in einer Nacht, in der es beiden so vorkäme, als hinge ihr gesamtes weiteres Schicksal davon ab, dass sie nun möglichst schnell und unverzüglich diese versteckten materiellen Wohltaten des jeweils anderen erkundeten, mit Händen seine Körperstellen umschlangen und sich so gegenseitig dem Spiel der Offenheit und Durchlässigkeit aussetzten. Ende. Und das ist das Ende dieses Texts, aber dann angeschlossen das komplettere Zitat von Robert Musil, das ja in Klammern mal vorkam, im Mittelteil dieses Texts. Schweigende Begegnung zweier Berggipfel. Und vielleicht kann ich hier nun den entscheidenden Anblick, Absatz vielleicht raussuchen, wenn ich den finden kann. Wie soll man es also beschreiben? Man kann stehen oder gehen, wie man will. Das Wesentliche ist nicht, was man vor sich hat, sieht, hört, will, angreift, bewältigt. Es liegt als Horizont, als Halbkreis voraus. Aber die Enden dieses Halbkreises verbindet eine Sehne. Und die Ebene dieser Sehne geht mitten durch die Welt hindurch. Von sehen das Gesicht und die Hände aus ihr heraus, laufen die Empfindungen und Bestrebungen vor ihr her. Und niemand bezweifelt, was man da tut, ist immer vernünftig oder wenigstens leidenschaftlich. Das heißt, die Verhältnisse außen verlangen in einer Weise unsere Handlungen, die jedermann begreiflich ist. Oder wenn wir von Leidenschaft befangen Unbegreifliches tun, so hat schließlich auch das seine Weise und Art. Aber so vollständig dabei alles verständlich und in sich geschlossen erscheint, wird es doch von einem dunklen Gefühl begleitet, dass es bloß etwas Halbes sei. Es fehlt etwas am Gleichgewicht und der Mensch dringt vor, um nicht zu wanken, wie es ein Seilläufer tut. Und da er durchs Leben dringt und Gelebtes hinter sich lässt, bilden das noch zu Lebende und das Gelebte eine Wand. Und sein Weg gleicht schließlich dem eines Wurms im Holz, der sich beliebig winden, ja auch zurückwenden kann, aber immer den leeren Raum hinter sich lässt. Und an diesem entsetzlichen Gefühl eines blinden, abgeschnittenen Raums, hinter allem Ausgefüllten, an dieser Hälfte, die immer noch fehlt, wenn auch alles schon ein Ganzes ist, bemerkt man schließlich das, was man die Seele nennt. Die Seele war hier also vorher die Frage in diesem Text, die gestellt wurde, was ist die eigentlich oder wie definiert man die? Wir müssen das hier weiterlesen, ja. Man denkt, ahnt, fühlt sie natürlich alle Zeit hinzu, in den verschiedensten Arten von Ersetzen und je nach Temperament. In der Jugend als ein deutliches Gefühl der Unsicherheit bei allem, was man tut, ob es wohl auch das Rechte sei. Im Alter als Staunen darüber, wie wenig man von dem getan hat, was man eigentlich vorhatte. Dazwischen als Trost, dass man ein verfluchter, tüchtiger, braver Kerl sei, wenn auch nicht alles im Einzelnen zu rechtfertigen ist, was man tut. Ja. Oder dass ja auch die Welt nicht so sei, wie sie sollte, so dass am Ende alles, was man verfehlt hat, noch einen gerechten Ausgleich darstellt. Und schließlich denken manche Leute sogar über alles hinaus an einen Gott, der das ihnen fehlende Stück in der Tasche trägt. Eine besondere Stellung nimmt dabei nur die Liebe ein. In diesem Ausnahmefall wächst nämlich die zweite Hälfte zu. Der geliebte Mensch scheint dort zu stehen, wo sonst stets etwas fehlt. Die Seelen vereinigen sich sozusagen dos a dos und machen sich dabei überflüssig. Weshalb die meisten Menschen nach dem Vorübergehen der einen großen Jugendliebe das Fehlen der Seele nicht mehr empfinden und diese sogenannte Torheit eine dankbare soziale Aufgabe erfüllt. Das ist ja sehr feinsinnig. Was meint er damit? Eine dankbare soziale Aufgabe? Hintergründig. Gesellschaftsüberlegungen hier. Also diese Seele ist irgendwie das Leere und es wird aber immer als was Negatives gefühlt, dass es dieser Holzwurm, der die Leere hinter sich zurücklässt. Und in der Liebe ist es aber plötzlich positiv. Da fühlt man die Seele wächst einem zu, aber dann im Liebesprozess scheinbar gleichzeitig wird sie überflüssig gemacht und gar nicht mehr wichtig. Ich glaube, es sind jetzt ja diese zwei Kugel, die andere Hälfte. Und die Seele ist also gleichsam nicht existent oder nicht auffindbar, aber es fühlt sich jetzt positiv an. Und dann aber geht das vorüber, die erste Jugendliebe, klar, dann fühlt man, kann nie wieder so lieben oder ja, ich habe meine Seele schon verloren. Genau, und das fühlt sich gar nicht mehr so schlimm an, wie mit diesem Holzwurm. Das ist das Ding, wenn man sich immer so fühlen würde, wie damals mit 16 vor der ersten Jugendliebe, da würde man, ja, ausrasten, da will man nicht mehr klarkommen in dieser bürgerlichen Gesellschaft, aber da fühlt man irgendwie diese Seele, die ist mir zugewachsen, auch wieder entschwunden und irgendwie es ist nicht existent und es muss so sein und ich fühle ihren Verlust oder ihr Fehlen noch nicht mal mehr. Naja, also diese Torheit, die da passierte, die Liebe, die erfüllt diese soziale Funktion, dass ich jetzt doch irgendwie klarkommen kann in dieser bürgerlichen Gesellschaft. Das ist sehr hintergründig, ich kann es gar nicht begreifen, was Musil hier schreibt, aber ich muss vor allem diesen letzten Absatz jetzt zu Ende lesen, weil da geht es um die Natur, Metaphern über Vulkane und so weiter, Zitterale oder sowas. Seien wir hier bitte ganz konzise. Auch wenn ich nicht präzise weiß, was das eigentlich heißt, konzise. Und mir generell mehr Wörter durchlesen und zurechtlegen sollte für meinen Wortschatz, aber bleiben wir hier im Takt. Weder Diotima noch Arnheim hatten geliebt. Von Diotima weiß man es, aber auch der große Finanzmann besaß eine in erweitertem Sinn keusche Seele. Er hatte immer Angst gehabt, dass die Gefühle, die er in Frauen erregte, nicht ihm, sondern seinem Geld gelten könnten und lebte deshalb nur mit Frauen, denen auch er nicht Gefühle, sondern Geld gab. Er hatte niemals einen Freund besessen, weil er sich fürchtete, missbraucht zu werden, sondern nur Geschäftsfreunde, auch wenn der geschäftliche Austausch ein geistiger war. So war er durchtrieben von Lebenserfahrung, doch unberührt und in der Gefahr des Alleinbleibens, als ihm Diotima begegnete, die das Schicksal für ihn bestimmt hatte. Die geheimnisvollen Kräfte in ihnen stießen aufeinander. Es lässt sich das nur mit dem Streichen der Passatwinde vergleichen, dem Golfsturm, den vulkanischen Zitterwellen der Erdrinde, Kräfte ungeheuer denen des Menschen überlegen, den Sternen verwandt, setzten sich in Bewegung, vom einen zum anderen, über die Grenzen der Stunde und des Tages hinaus, unermessliche Ströme. Es ist in solchen Augenblicken ganz gleichgültig, was gesprochen wird. Aus der senkrechten Bügelfalte empor schien Arnheims Leib in der Gottes Einsamkeit der Bergriesen dazustehen. Durch die Welle des Tals mit ihm vereint, stand auf der anderen Seite einsamkeitsüberglänzt Diotima in ihrem Kleid der damaligen Mode, das an den Oberarmen kleine Puffen bildete, über dem Magen den Busen in eine kunstvoll gefaltete Weite auflöste und unter der Kniekehle sich wieder an die Wade legte. Die Glasschnüre der Türbehänge spiegelten wie Weiher, die Lanzen und Pfeile an den Wänden zitterten ihre gefiederte und tödliche Leidenschaft aus, und die gelben Kalman-Levi-Bände auf den Tischen schwiegen wie Zitronenhaine. Wir übergehen mit Ehrfurcht, was anfangs gesprochen wurde. Ja, das war jetzt so nice. Ich hätte eigentlich den Anfang des Kapitels auch noch vorlesen sollen, aber fühle ich dann irgendwie, es ist vielleicht auch gut damit, also auch, das ist, platzt mir auch irgendwann der Schädel. Ich jetzt zu viel lese, das ist ja sowieso die Erfahrung meines Podcasts, dass es nie so gut tut, auch vor allem beim Hören nicht so gut sich anfühlt, etwas vorgelesen zu bekommen, wie wenn da ein freier Redefluss vorgetragen wird. Und das ist einfach beim Sprechen aber ja noch viel prägnanter oder ein, noch viel gravierender Unterschied, die Anstrengung, die es kostet, abzulesen, im Verhältnis dazu, wie leicht es ist, hier frei zu sprechen. Aber interessant. Und ich glaube, ja, dass ich mich wirklich schon verabschieden muss mit diesen Worten. Jetzt nicht mehr die Zeit, auf Englisch zurückzukehren. Ich habe nicht die Kraft. Ich bin heute nicht dieser Mann. Heute ist Dienstag und ich hatte ja schon mal gesagt, dass dienstags mir die Kräfte zufließen. Ich wollte im Saft stehen, die Woche gerade begonnen hat, aber auch nicht ganz frisch ist wie am Montag, wo man sich vielleicht wieder eingewöhnen muss in der Arbeit und deshalb einfach eine gewisse Spannung, eine negative da ist, die dann verfliegt am Dienstag und man fühlt wirklich alles steht zum Besten. Und das darf ich jetzt aber auch nicht übertreiben, fühle ich. Wenn ich da den Bogen überspanne, dann fühle ich am nächsten Tag den Kater oder den Konter. Und das ist immer die diffizile Aufgabe, in der ich vor meinen Wochen stehe. Und vielleicht hört sich das verschoben an für euch oder esoterisch, aber ich muss hier ganz, ganz präzise argumentieren, weil es ja für mich selbst vor allem ein Analyse-Podcast-Analysemodus ist, ja, hören aufklappen, ein Analysemodus, wie es in Westworld heißt. So, und da sage ich, am Dienstag, da musst du aufpassen, dass die bürgerliche Jouissance nicht überkocht, dass es nicht zu viel wird. Genau. Und das ist dann ja ein perfektes Schlusswort. Wir müssen hier aufpassen, Acht geben, dass wir hier das Podcast-Limit nicht überschreiten, die Grenzen sprengen, den Gürtel womöglich sprengen, wobei wir ihn doch immer schön eng halten sollten, als Deutsche. Und damit sage ich euch, adieu und ja, deutsche Grüße, warum auch immer sich das jetzt irgendwie eingewoben hat in meinen Diskurs, aber ja, es ist nichts Falsches dabei, Deutscher zu sein. Ich mache meine Betrachtung über die Historie, aber bezeichne mich oder ja, objektiv ist es ja einfach so meine Position, Deutscher zu sein, zumindest so, und bezeichne mich deshalb ja, einfach so, ohne da einen positiven oder negativen Inhalt reinlegen zu wollen, aber vielleicht einen dediziert erotischen. Und mit diesen Hinweisen aber, ja, sage ich ciao, auf Wiederhören.